Die Birgit hat mich gebeten, doch zum Thema des Jahreslosungstextes ein Wort zu bringen. Die Jahreslosung, ich finde es total kreativ. Warst du da wieder am Werk, Daniela? Ich finde, die Frau ist klasse. Die Frau ist klasse. Schaut euch mal den Jahreslosungstext an. Da ist so eine Türklinke drauf. Also ein richtiger Wink. Diese Türklinke, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieses Gremium beschließt ja 3 Jahre vorher schon den Jahreslosungstext. Und ich glaube, die haben da wirklich gut gewählt und haben sich da auch von Gott leiten lassen. Gerade für dieses Jahr 2022 diesen Text zu wählen. Der Vers, normalerweise, wenn man dann über einen Text predigt, sollte man auch mal gucken, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext wird denn dieser Text gesprochen. Und gerade dieser Text, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, steht in einem Mammutkapitel mit 71 Versen im Johannesevangelium Kapitel 6. Mit 71 Versen, ja, da dachte ich, das ist eine sportliche Aufgabe. Also da wirst du nicht so schnell fertig werden. Und ich denke mal, es kann durchaus sein, dass ich in der nächsten Predigt nochmal drauf zurückkomme. Denn da ist so viel drin an Thematik, an dem, was Jesus uns weitergeben möchte. Das Interessante ist, dieser Vers 37 ist ja quasi die Mitte des Kapitels. Dieser Vers steht in der Mitte, will uns eigentlich damit sagen, Achtung Leute, da wird was ganz Besonderes gesagt. Das ist ein Vers aus einem Evangelienkapitel, das heftige Reaktionen auslöst. Also nicht einfach nur, dass wir es halt zur Kenntnis nehmen, sondern als es damals in diese Zielgruppe, in diese Menschenmenge, wo es hineingesprochen wurde, gesagt wurde, da gab es heftige Reaktionen. Im Text geschieht ja schier Unglaubliches, wenn man all diese 71 Verse liest. Nach Jesu Rede reagieren die Hörer völlig aufgeregt, ja ablehnend. Jesus, also das kann ich jetzt nicht bringen, was du gerade gesagt hast. Viele laufen weg, war die Reaktion damals. Ich dachte, 2000 Jahre später sind wir da wieder gut bei der Musik, oder? Kirchenaustritte noch und nöcher. Schwäbisch gesagt, man zählt anscheinend noch eine Hälfte der deutschen Bevölkerung, die noch einer Kirche angehört, also der katholischen oder der evangelischen. Auch damals gab es Streit unter den Juden, die anwesend waren. Kapitel 6, Vers 52. Jedenfalls lässt die Rede, dieser Text, den wir heute Morgen behandeln möchten, die Zuhörer nicht kalt. Es war nicht einfach so hineingesprochen. Nicht nur die interessierten Zuhörer und Fans von Jesus, sondern auch seine eigenen Jünger, die kriegen das nicht auf die Reihe, was hier Jesus sagt. Und die wollen dann am Anschluss eigentlich nur noch weg, nur noch den Platz verlassen. Und das ist schon erstaunlich, denke ich. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, was Jesus gesagt hat, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Es geht uns auf die Nerven, Jesus, was du uns da weitergibst. Vers 60. Aber als Jesus am Ende zu seiner Kerngruppe, und da zähle ich die 12 dazu, die 12 Jünger Jesu, die nenne ich mal Kerngruppe, redet, scheinen sie dann am Ende doch zu verstehen, zu begreifen, um was es geht. Denn Petrus antwortet geradezu prophetisch am Schluss des Kapitels, Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Jetzt plötzlich merkt man, da kommt da noch ein anderes Thema mit rein, ewiges Leben. Also es ist gewaltig, was in diesem Kapitel drin ist. Wobei einer aus seiner Kerngruppe der 12, nämlich Judas, den Hals so richtig voll hatte. Nach den 71 Verse hat er die Nase voll. Und es heißt, dieser verriet ihn danach und war doch einer der 12. Da war einer restlos fertig mit Jesus gewesen. Er hat ihn wirklich abgeschrieben, weil oder warum? Er hat seine eigene Agenda gehabt mit Jesus. Und die wurde nicht befriedigt. Und deswegen hat er Jesus verlassen, ja, er hat ihn sogar verraten. Meine Güte, dachte ich, was das für Parallelen hat zum Göppingen 2022. Viele verlassen die Kirche, verlassen ihren Glauben, weil sie ihre eigene Agenda nicht befriedigt bekommen. Das ist bitter für Jesus, sage ich euch. Wir fragen uns natürlich, was war da los? Warum gibt Jesus gerade in solchen komplizierten, konfusen, gereizten Situation dieses starke Versprechen, das hier neben dem Türgriff steht? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In dieser gereizten Situation, wo es richtig brodelte und kochte, gibt Jesus diese Einladung. Das kann man nur verstehen, wenn man dieser Geschichte zunächst mal vom Anfang folgt, von den 71 Versen. Das Jesuswort beginnt mit einem überwältigenden Wunder, bei dem Jesus Tausende von Menschen mit zwei Fischbrötler speist. Ja, genau waren es 5 Brote und 2 Fische. Da waren Tausende von Leute da, die hungrig geworden waren, weil die Predigt lang war wahrscheinlich. Und als es dann um die Frage ging, ja, wir müssen ja auch ihre Grundbedürfnisse befriedigen, dann haben sie sich geguckt, und ja, wie viel Geld haben wir denn, wenn können wir denn da zu McDonald's schicken, dass er was kauft, und da hatten sie nur 200 Euro, oder damals hieß es Silbergroschen, aber die wussten sofort, es reicht hinten und vorne nicht, um Tausende von Leute zu versorgen. Und da tut Jesus ein Wunder. Am Anfang der 71 Verse tut er ein Wunder. Das Essen scheint zu explodieren. Es war Essen genug da für die Tausende von Leute. Und als sie nachher noch geguckt haben, da war noch so viel übrig. Jesus war fast ein Schwabe. Er hat gesagt, da kann man nichts kommen lassen. Und dann hat er noch die Körbe angewiesen, dass diese Reste des Essens eingesammelt wurden. Das Ergebnis war natürlich pure Begeisterung. Pure Begeisterung, denn die Leute sind sich klar geworden, hey, da ist ja gerade ein Wunder passiert. Mit so ein bisschen Zeug, die ganze Tausende von Leuten zu versorgen, das muss ein Wunder sein. Und danach wollten sie ihn zum König machen. Sie wollten Jesus zum König machen, denn sie erkannten, der Jesus, der kann alles. Der kann sogar Wunder tun, der kann sogar Brot vermehren. Er kann Brot und Nahrung für alle machen und dadurch unsere existenziellen Grundbedürfnisse befriedigen. Brot war ja damals das Grundnahrungsmittel ihrer Zeit. Es braucht es zum Leben und Jesus wusste das und hat es ihnen gegeben, hat ihre Grundbedürfnisse dadurch befriedigt. 4 Kapitel vorher macht Jesus Wasser zu Wein. Könnt fast meinen, da ist der Wein auch noch ein weiteres Grundbedürfnis. Aber auch da, Jesus hat für alles gesorgt, was Menschen in ihrer Existenz als Grundnahrungsmittel brauchen. Die Menschen waren also begeistert von Jesus. Da war das mit dem Wasser zu Wein, das wussten sie noch, es ist ihnen zu Ohren gekommen. Und heute macht er aus ein bisschen Brot, macht er so viel, dass alle versorgt sind. Menschen waren, wie gesagt, begeistert. Doch als Jesus merkte, wie sie darauf reagieren, auf das Wunder, das er getan hat, heißt es, dass er Reis ausgenommen hat, ja geflohen ist. Er floh weg und ging auf einen Berg. Nur er allein entzieht sich. Dieser Jesus will nicht dieser Jesus sein, den die Menschen jetzt aus ihm machen wollten. Der hat sich geweigert. Ich will nicht dieser König für euch sein. Und seine zurückgelassenen Jünger, die fahren derweil mal los, weil der Meister nicht mehr da ist abgehauen auf den Berg. Und sie steigen nächtens in ein Boot und fahren raus auf den See Genezareth Richtung Kapernaum. Das war ihr Ziel. Da heißt es, da kommt ein Sturm auf. Der See Genezareth, der kann ja richtig wild werden. Hat sie in Not gebracht. Und da sehen sie Jesus auf sie zukommen, auf dem Wasser. Ein weiteres Wunder. Es war aber nicht so gewesen, dass sie sagen, oh hurra, der Meister kann alles, sondern sie fürchteten sich. Doch trotz der Zusage, ich bin es, das war so quasi die Gottesformel, die man schon von Mose her kannte. Also das heißt, ich bin der Gott, der da ist, auch in dieser Situation. Die haben sie nicht kapiert, die haben immer noch nicht begriffen, wer da vor ihnen steht, wer Jesus wirklich ist. Inzwischen suchten die Leute Jesus natürlich, und fuhren dann ebenfalls mit dem Boot raus und sie haben sich alle auf den Weg gemacht. dahin zu kommen, wo sie ihn vermuteten, nämlich nach Kapernaum. Als die Fans, ich nenne sie mal Fans, die waren Fans gewesen, die diesen wunderbaren Jesus verehren wollten. Als die Fans sich endlich aufmachten, belehrte Jesus sie eines Besseren. Ich habe es mal so formuliert. Leute, ihr braucht keine Wunder. Ihr braucht mehr als dieses Brot. Ihr braucht sogar mehr als die Speise vom Himmel, das Manna. Ihr braucht Brot, das nicht verschimmelt und Leben schafft, das nicht vergeht, sondern ewig ist. Das ist auf Schwäbisch formuliert, so etwa die Zusammenfassung dieser vielen Verse. Und dann folgt dieser Satz und diese Provokation. Diese Speise, er redet da, jedem von den Zuhörern hat's geklickert und hat gesagt, da war doch mal was mit Mose, da war doch mal was mit dem Volk, das durch die Wüste gewandert ist und Hunger gelitten hat, ähnlich wie wir vorher. Und dann hat Gott sie versorgt mit Manna. Das ist das, was in ihrem Hinterkopf hier abläuft. Doch Jesus sagt, diese Speise will ich euch geben. Ich bin das Brot des Lebens. Jetzt geht's jetzt nicht mehr um die normalen Grundnahrungsmittel des Menschen, um Brot. Sondern ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst mir vertrauen. Ihr folgt mir nur, weil ich eure Bäuche gefüllt habe. Ihr müsst euch aber um Speise zum ewigen Leben kümmern. Das Brot, das Grundnahrungsmittel, das versorgt uns für die nächsten 24 Stunden. Da kriegt man wieder Hunger. Das wusste Jesus. Aber hier geht's um etwas ganz anderes. Hier geht's um ewiges Leben. Über unseren Todestag hinaus. Wie reagieren die Leute nun? Natürlich, die schauen sich skeptisch und fragen dann, was ist denn das wieder für eine Theologie, die hier verbreitet wird? Und denken vielleicht auch ein Stück weit, der muss ja bescheuert sein. Die fragen sich, kannst du dich ausweisen? Kannst du uns erklären, wer du überhaupt bist, um solche Worte vom ewigen Leben in den Mund zu nehmen? Wieder zurück zum Brot. Unsere Väter, also unsere Urväter, die haben ja schon Manna gegessen, das Gott gegeben hat. Jetzt redest du hier, ich bin das Brot des Lebens. Und als sie Jesus dann aufklärt, dass er tatsächlich höchstpersönlich dieses Brot des Lebens ist, folgt unser Satz der Jahreslosung. Wer zu mir kommt, als ich das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Worauf die Juden murrten, heißt es da. Die haben sich natürlich im ersten Step natürlich sofort geweigert, es so einfach mal so anzunehmen. Sie haben Jesus auf seine Kinderstube hingewiesen und haben gesagt, du bist doch der, wo aus Nazareth kommt. Du wohnst doch hier gleich um die Ecke. Dein Vater ist Zimmermann, deine Mutter kennen wir auch. Jetzt willst du uns erzählen, du bist das Brot des Lebens. Du willst für uns jemand sein, der uns bis ins ewige Leben die Tür auftut. Das kann doch nicht sein. Und da wiederholt Jesus noch einmal, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer mich glaubt, den wird nie wieder dürsten. Noch krasser, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das ist heute und war vor 2000 Jahren total provokativ für die Leute gewesen. Hä? Was ist denn das jetzt wieder für eine Aussage? Und das war sicher nur der Tropfen, der das Fass zum Überlauf brachte. Wir sind doch keine Kannibalen, haben die Leute sich damals vielleicht gesagt. Mein Fleisch ist, was ist jetzt los? Ein Aufruhr folgte. Die Juden stritten und diskutierten miteinander, wie er das nun wieder gemeint hat, was Jesus da gerade gesagt hat. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben, haben sie ihn damals gefragt. Ich kenne nicht wenige, die heute... Wir haben hier wirklich so einen wunderbaren Abendmahlstisch aufgebaut. Vielen Dank. Aber ich kenne nicht wenige, die mit dem Abendmahl überhaupt nichts im Hut haben, die es nicht verstehen können, was die Kirchler da feiern in ihrer Kirche. Abendmahl, Blut und Wein und was weiß ich, und Brot und Leib. Und auch damals haben sie sich gefragt, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Selbst seine Jünger sagten, das ist eine harte Rede, Jesus. Wer kann sie hören? Ja, wer kann sie ertragen? Du sprichst hier und ihnen dämmert's schon, da geht's ums Opfer Jesu. Wer kann das ertragen? Hey, wir wollen dich als König haben, nicht als Opfer. Heute sind wir schnell dabei, uns als Opfer darzustellen. Habt ihr schon gemerkt in der Politik? Ratzfatz geht das. Oh, ich bin das arme Opfer, ich muss mich wehren. Aber dieser Jesus präsentiert sich als Opfer, aber ganz anders. Als der, der dient, der sein Leben gibt. Das war die Thematik, die er aufbringen wollte. Vers 60. Das ist eine harte Rede, sagen sie. Wer kann sie hören? Ja, wer kann sie ertragen? Und dann passiert Folgendes. Von da an wandten sich viele Jünger ab und gingen nicht mehr mit ihm. Sie haben ihn verlassen, weil sie es nicht mehr akzeptieren konnten, weil sie es nicht begriffen haben, weil es für sie einfach eine Provokation war. Ich dachte mir komisch, sie waren ja Schüler, Jünger sind ja Schüler. Und sie folgten Jesus nach, warum? Um von ihm zu lernen. Und was machen die? Kaum wird es mal ein bisschen herausfordernd, da verlassen sie ihn. Doch sie gehen, Bilanz ist klar, sie sind enttäuscht. Sie erkannten nur, dass er ihnen ihre Grundbedürfnisse befriedigt. Brot vermehrt, Wein macht aus Wasser. Das erkannten sie und das fanden sie toll. So einem Meister wollen wir folgen, der Wunder tut, der unser Leben schön macht, der unser Leben wirklich mit allem versorgt, was wir brauchen. Sie brauchten, die ihn verlassen haben, die brauchten Jesus nur für ihre eigene Befriedigung. Solange er die versorgt, ist alles in Ordnung, alles paletti, zahlen wir treu unsere Kirchensteuer. Diese Befriedigung oder dieser Befriedigungsheld, ein Glückskeks, sollte ihr Leben bestimmen. Es war ihre Hoffnung, ihr Glaube, so stellten sie sich Jesus vor. Doch Jesus widerspricht. Er entzieht sich dieser Forderung der Menschen. Leute, es ist nicht genug, satt im Leben zu sein. Das ist nur eine Nummer im Leben. Man kann mit vollem Bauch, vollem Leben vorbeisegeln und in die Hölle der Gottesferne ziehen. Essen, Grundversorgung, Versorgung ist nicht alles im Leben. Das war ihm wichtig, ihm das mitzuteilen. Ihr braucht ein anderes Brot, das ist mein Fleisch. Für das Leben der Welt, ich bin das Brot des Lebens. Wer davon isst, wird leben in Ewigkeit. In Ewigkeit, über den Tod hinaus. Und da knallt es. Es folgte die Gegenrede der Leute. Wie kann er uns sowas zumuten? Das blickt ja keiner mehr. Mit dem Kreuz, mit dem Tod, das dämmerte ihnen schon, dass er sich als Opfer darbringt für sie, mit dem vergossenen Blut und so weiter. Ist das nötig? Er sagt ja, mein Fleisch ist, mein Blut trinkt. Die blicken langsam, was er denkt, wo er hin will mit seinen Gedanken. Aber ist es nötig, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, um das ewige Leben zu haben? Braucht's das, um am jüngsten Tag auferweckt zu werden? Reicht doch nicht, einfach nur ein gutes Leben zu leben, ein guter Mann zu sein, nicht fies zu anderen sein, jemand übers Ohr zu hauen? Warum braucht's denn das Opfer Jesu? Sie sind enttäuscht von Jesus, weil er nicht ihre Probleme lösen will, die sie für das wesentliche Problem ihres Lebens halten. Die Probleme, die Jesus in ihrem Leben sieht, die sehen sie gar nicht, die nehmen sie gar nicht wahr. Völlig aus ihrem Fokus. Sie wollen selber bestimmen, was ihr Problem ist. Sie wollen selber bestimmen, wo ihnen geholfen werden muss. Sie wollen selber bestimmen, was sie brauchen, um ein gelingendes Leben zu leben. Das erinnert mich ganz an den Anfang der Bibel, an Adam und Eva. Selber will ich entscheiden, was ich esse und was ich nicht esse. Enttäuschte Erwartungen können bitter sein, das wissen wir alle, gell? Enttäuschte Erwartungen. Aber es kann Erwartungen im Leben geben, die werden von Jesus enttäuscht werden. Mit Sicherheit. Und zwar sehr. Weil sich Jesus offensichtlich nicht auf unsere Wünsche einlässt. Unsere Lebenswünsche. Das ist kein altes Problem, sondern ein sehr aktuelles. Die Diskussionen gehen heute ja immer noch in die gleiche Richtung. Wenn ich Christ bin, muss es mir gut gehen. Und es gibt ein paar ganz pfiffige Prediger, die machen das, die bedienen das dann auch. Die predigen dann thematisch, dass du musst nur Christ werden, dann wirst du reich werden, dann wirst du materiell gut versorgt sein. Und dann ist es auch so, wenn dann jemand wirklich Kohle macht, dann ist es auch ein Indiz dafür, dass Gott segnet. In Amerika ist das noch viel häufiger gepredigt wie hier in Europa. Ja, es gibt sogar theologische Kritik, die brauchen wir gar nicht nach Südamerika gehen, die fragt sich, braucht Gott tatsächlich Blut und Opfer seines Sohnes? Braucht es Gott? Haben wir so einen Gott, an den wir glauben? Eine Theologin sagte, das ist doch ein blutrünstiger Gott. Ich kann das nicht begreifen, was hier in der Bibel steht. Eine Theologin, jemand, der eigentlich von morgens bis abends sich mit dem Wort Gottes beschäftigen sollte. Dass es für Gott einen Kreuzestod braucht, das ist Sadomaso-Theologie, sagte die Theologin. Ich sag mal keinen Namen dazu. Sadomaso-Theologie. Ich sage es uns ganz bewusst, dass wir auch aus heutiger Sicht 2022 uns reinfühlen, gedanklich reinfühlen können in die Hörer, die damals Jesu Rede gehört haben. Wenn noch heute Theologen sagen, das ist Sadomaso-Theologie, dann können wir verstehen, wie die Leute damals erschreckt waren, aufgebracht waren über die Rede von Jesus. Die Theologin sagte, Gott ist doch anders, es braucht dieses Opfer Jesu nicht. Doch die Frau, so empfinde ich, ich bin nicht der Hellste der Welt, aber ich empfinde so, die Frau hat die Verlorenheit des Menschen nicht begriffen, um so urteilen zu können. Was ist das für eine Vorstellung von Gott? Man will das Opfer von Jesu ausklammern. Man will es nicht haben, das ist uns zu blutig. Alle Sünde dieser Welt hätte Jesu doch nicht am eigenen Leibe ertragen müssen. Er hätte sich doch nicht dem Leid der Welt stellen müssen. Jesus hätte sich doch nicht dem Tod stellen müssen. Die Welt braucht keinen Retter, der sich selbst mit eigenem Leib dem Leid dieser Welt stellt. So einen Retter brauchen wir nicht in der Welt. Der ist uns zu widerborstig. So kann Gott nicht gemeint sein. So einen Glauben will ich nicht haben. Aber als ob wir irgendetwas von Gott wüssten, würden wir Jesus nicht kennen, würden wir sein Opfer nicht wissen. Als ob wir dann irgendwas von Gott begriffen hätten. Als ob wir wüssten, wie Gott fühlt, wenn wir Jesus am Kreuz nicht kennen würden. Aber Gott war in Christus und versöhnte die Welt, lesen wir in der Bibel. Wir können über Gott 1000 Seiten studieren, mehrere Semester lang die Unis besuchen. Aber wenn wir Gott durch Christus nicht sehen, dieser Christus am Kreuz, dann haben wir Gott nicht begriffen. Dadurch erkennen wir unsere eigene Verlorenheit, die es nötig gemacht hat, dass Gott Mensch wurde und in diese Welt gekommen ist, für uns zu sterben. Das war Gottes Liebe. Wenn wir Jesu Opfertod für uns ausklammern, hat es jetzt nicht braucht, dann haben wir ein Problem. In Kapitel 6 lesen wir vom heftigen Widerspruch der Anwesenden auf die Rede von Jesus. Genau dieser Gedankengang, hat es jetzt doch nicht braucht. Dadurch mache ich aber auch meine eigene Sündhaftigkeit kleiner. Ich bin doch gut genug, ich brauche doch nicht das Opfer Jesu. Heute treten Menschen auch aus der Kirche aus, weil sie diesen Jesus nicht in ihrem Leben integrieren können. Als wir hergefahren sind, Anja und ich, haben wir uns noch darüber unterhalten, dass auch Familienmitglieder aus der Kirche ausgetreten sind. Sie haben mit Glaube und Christus nichts mehr am Hut, völlig entfremdet. Denn sie sagen, das ist eine Zumutung, das ist eine Enttäuschung für uns. Kirche, mit dem können wir nichts mehr anfangen, mit Christus so gleich gar nicht. Wie reagiert aber nun Jesus auf diese Ablehnung der damaligen Zuhörer? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er sagt es fast trotzig, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist eine klare Aussage und Zusage, die wir unbedingt ins Jahr 2022 mitnehmen müssen. Das müssen wir auswendig lernen. Da vorne steht's, in eurer Bibeln auch. Nicht abweisen, heißt es da. Und im griechischen Text wird es noch drastischer ausgedrückt. Luther hat zu Recht das so übersetzt, dass er sagt, nicht hinausstoßen. Im griechischen Text heißt es auch, nicht hinausstoßen nach außen. Also das ist doppelt gemoppelt. Oder es ist eine doppelte Verneinung, sagt man auch der Grammatik. Hier drückt sich Jesu radikale Liebe doppelt aus fast. Das ist sein Beitrag zum Nur-Weg von Jesus, zum Kirchenaustritt. Er sagt, sei willkommen. Auch wenn Tausende, Millionen austreten aus der Kirche, ich sage euch, ihr seid willkommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nun kommen wir zu dem Punkt, an dem Jesus sein Versprechen auch begründet. Warum? Warum dürft ihr zu mir kommen? Er sagt, Es heißt, Jesus sieht die Bedürfnisse der Menschen, das lesen wir aus diesen 71 Versen. Und zwar immer beide, da bin ich froh drüber. Er sieht unsere materiellen, existenziellen Bedürfnisse. Es lässt ihnen nicht kalt, wenn wir hungern, das haben wir ja gesehen. Er macht aus ein paar bisschen Brot, macht er so viel, dass die Menschen versorgt sind. Aber er sieht auch unsere geistlichen Bedürfnisse. Doch trotz der Zweifel der Hörer sagt Jesus, wir haben es mit Gott, dem Vater, zu tun. So begründet Jesus sein Verhalten mit dem Vater. Die der Vater mir schenkt, darum werfe ich euch nicht raus. Das heißt, die Menschen sind Jesus vom Vater im Himmel geschenkt. Vers 44 heißt es dann, es kann keiner zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Niemand kann zu mir kommen, wenn da der Vater nicht im Spiel ist. Das ist aber der Wille dessen, in Vers 39, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwege am jüngsten Tag. Er, der Vater im Himmel, hat die Menschen Jesus gegeben. Das ist interessant. Der Vater bringt die Menschen zu Jesus, damit Jesus die Menschen wieder zum Vater bringt. Und vorher haben wir was vom Heiligen Geist gelesen. Dämmert uns, da ist die Dreieinigkeit in diesem Text drin, das ist gewaltig. Es gibt welche, die jetzt aus diesem Text herausgelesen haben, es gibt eine Prädestination. Also im Grunde genommen, bevor wir geboren wurden, hat Gott schon festgelegt, wer gläubig wird und wer nicht gläubig wird im Leben. Ich zumindest kann aus der Bibel von vorne bis hinten keine systematische Lehre einer Prädestination erkennen. Sondern ich kann hier erkennen, dass der Vater zieht, der Vater bringt die Menschen zu Jesus, der sagt, du bist willkommen bei mir. Als dann die meisten weggerannt sind und nur noch die Kerngruppe vor Jesus war, die anderen sind ja abgehauen, die sind ja geflohen, als er ihn gepredigt hatte, da heißt, dass Jesus zu ihnen sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe gerade, dass ich das Brot bin, dass ihr eingeladen seid zu mir, die sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich geredet habe, die sind Leben, die sind Geist. Wir wissen, dass der Geist von Anfang an der Bibel aus dem Tohuwabohu, aus der Katastrophe Leben geschaffen hat. Und so will auch hier, wollen diese Worte Jesu Leben schaffen, das bis ins ewige Leben hineinquillt. Wir haben es mit einem dreieinigen Gott zu tun, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist eine starke Begründung, die Jesus hier bringt. Jesus spricht in Johannes 6 auch zu den Zweiflern und zu den Angefochtenen. Heute treten viele leider auch aus der Kirche aus. Die sagen sich, wie kann es Gott geben angesichts der Not, die uns täglich begegnet? Eine berechtigte Frage. Aber ich meine, und da bin ich überzeugt davon, wenn ein Mensch die Frage stellt, wie kann es einen Gott geben angesichts des Leids, da weiß ich, dass der Heilige Geist schon am Wirken ist. Denn dieser Gedankenprozess, der in uns da abläuft, wo wir Fragen haben, wo wir diese Fragen innerlich auch ausdrücken, da wirkt der Heilige Geist. Und Jesus ist der, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mit unseren ganzen Fragen. Jesus sagt, ich selbst habe mich diesem Leid dieser Welt gestellt, habe es durchlitten. Wer zu mir kommt, werde ich nicht abweisen. Auch bei all den Zweifeln, die du hast, ich werde dich nicht abweisen. Hallo Mensch, mit deinen Zweifeln, der Geist Gottes wirkt in dir und zieht dich zu Jesus. Du bist willkommen. Jesus sagt, ich stoße dich nicht weg. Daraus folgt für seine Gemeinde ein Auftrag, für uns heute Morgen. Ich habe das mal immer so ausgedrückt, jahrelang. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen und leidenschaftlich mit ihm leben. Das ist das Resultat dessen, was für mein Leben wichtig geworden ist. Ich möchte, dass Menschen Gott kennenlernen und leidenschaftlich mit ihm leben. Gott können wir kennenlernen durch seinen Sohn. Sein Sohn Jesus, der sein Leib gegeben hat, sein Blut vergossen hat oder vergossen lassen hat, damit wir gerettet werden. Er ist für uns gestorben, er ist für uns zum Opfer geworden, damit wir leben, bis in alle Ewigkeit. Wir können diesen Jesus kennenlernen. Das ist mein Wunsch. Wir können seine Liebe, seine Hingabe, seine Treue, seine Gnade und seine Begleitung bis ins tiefste Leid hinein kennenlernen für uns persönlich. Frage ist, ob das unser Ziel ist, Nehmen wir das mit in unser Leben, in unseren Alltag 2022 mit. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen und leidenschaftlich mit ihm leben. Denn Jesus wird niemand abweisen. Das wissen wir, der zu ihm kommt und er verheißt ewiges Leben. Sicher, in ihm scheiden sich heute immer noch die Geister. Trotzdem will er, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Machen wir doch ein Programmjahr 2022. Machen wir doch eine Bewegung draus. Setzen wir das doch um. Das, was Jesus sagt, wie er uns einlädt, wie er die Menschen einlädt. Wie sollen Menschen Gott kennenlernen, wenn sie nichts von ihm hören? Gute Frage, gell? Also für mich als pragmatischer Schwabe ergibt sich daraus, wir müssen schauen, ob es Möglichkeiten gibt, kleine Gruppen zu machen vielleicht, Gottesdienste sowieso, Gebetsgruppen, Gespräche, Begegnungen zu schaffen mit Menschen, die Gott suchen. Jesus sagt seine Worte in einer Situation, als die Menschen in Massen von ihm weggelaufen sind. Wie heute 2022. Jesus sagt genau seine Worte in so einer Situation. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mein Wunsch für 2022 ist, dass Jesus in diesem Jahr mit seiner Einladung nicht so erfolglos bleibt wie damals, als er das zum ersten Mal gesagt hat. Dass der Trend der Massenabwanderung von Gott und Glaube in Deutschland gestoppt wird, ja, dass er sich wendet, dass etwas anders wird, dass Menschen plötzlich bemerken, Mensch, da bin ja ich persönlich gemeint. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr. Gott segne euch.